Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Hallo Zollstock, seid ihr da?
Ja!
Ich sag Zoll, ihr sagt...
Stopp!
Ich sag Zoll, ihr sagt...
Stopp!
Jawohl, so lieben wir das.
Mallorca, ihr seid da.
19.17 Uhr, die Meute ist jetzt schon leicht angesoffen, das kann nur der absolute Hammer werden. Das Köln-Ding der Woche begrüßt euch zu unserem zweiten Live-Podcast. Und wir haben heute hier im festlich geschmückten Saal des Zollstockerhofs, dem Elli Pelleus Kölle, jede Menge vor.
Es ist für uns wirklich ein besonderer Tag. Es ist tatsächlich der zweite Live-Podcast, den wir machen. Den ersten Live-Podcast, den haben wir gemacht damals in Radertal. Und da waren auch tatsächlich 8 Menschen da. Die kannten wir alle mit Geburtsdatum. Ne? Ich glaube, die sind nur uns zuliebe hier kommen. Aber heute natürlich Zollstock, andere Liga als Radertal. Volles Haus, wir sind schwer aufgeregt. Wir sind sehr froh und sehr dankbar, dass ihr uns nicht nur heute hier zuhören wollt, sondern auch, wenn wir unseren Sermon über den Äther schicken. Mir gegenüber, also da vorne an der rechten Seite, von euch aus gesehen an der linken Seite, sitzt der Mann oder steht der Mann, der es geschafft hat, sein ganzes Leben nicht weiter als ein paar Meter entfernt von diesem Kneipe zu verbringen. Frank hat ewig lang auf der Schwalbacher Straße gelebt. Ich bin das gestern nochmal abgegangen. Das waren exakt 511 Schritte bis hierhin. Das war ihm allerdings zu weit. Er ist dann auf die Vorgebirgsstraße gezogen. Jetzt sind es nur noch 211 Schritte. Ne? Also insofern, was aber viel wichtiger ist, dieser Mann, Frank Mausbach, ist die treibende Kraft und der Ideengeber für diese Geschichte, die wir machen. Er ist der Spiritus Rector des Podcasts Das Köln-Ding der Woche.
Das kleine Latino mir aus hier packt. Ach so, ich bin dran.
Super, gerne.
Ja, und jetzt kommen wir zu diesem wunderbaren Staatsentkehl, der hier von euch rechts steht, live und in Farbe. Wenn es ihn nicht schon gäbe, müsste man ihn aus den längst verwesten Überresten der kölschen Originale Marie-Louise Nikuta, der Fressklötsch und Willi Ostermann zusammenklonen. Er ist der Mann, der selbst den verbrannten Nubbel wieder aus der verkohlten Asche hochschwaden kann. Unser Ehrenspielführer, der Toni Schumacher Fortuna Gedächtnismannschaft mit dem Namen Du mäß Minge Verein nit kaputt, die Stadtführerlegende und Köln-Lotse, der neue Oberbürgermeister der Herzen, Mingen und euren Leben, Uli!
Jetzt hat er sich mit der Begrüßung aber selbst übertroffen. Ne? Wir haben natürlich jetzt noch einen Mann, der... Du bist gleich dran. Wir haben gleich noch einen Mann, ohne den gäbe hier ja nichts. Das ist der junge, gut aussehende Herr hier im Hintergrund. Ne? Von manchen sagen Jans, der Vater, ich weiß es nicht so genau. Ne? Der muss sich bereits seit Pi mal Daumen 80 Folgen das Midlife-Crisis-Gespräch von uns hier anhören. Macht das aber sehr souverän und wir sind ihm sehr dankbar. Das ist der Mann, der ein diplomierter Tontechniker ist. Der ist von uns zwar vollkommen überbezahlt, aber jeden Pfennig wert. Der Yannick Mausbach.
So, ich sag mal so, wir haben jetzt unser Pulver schon verschossen. Ja, also besser kann es nicht mehr werden. Jetzt kommt der Günther dran, Leven Uli. Stell doch uns doch mal den Günther lieber mal vor.
Wir sind froh und glücklich, heute die absolute geballte Zollstock-Expertise zu haben. Das ist ein Mann, der nicht nur die Geschichte Zollstock kennt, sondern auch die Geschichte von jedem Gebäude, von jeder Straße hier im Veedel und eigentlich auch so ziemlich von jedem Zollstocker und Zollstockerin. Das ist der Mann, der alles weiß. Günther Schwanenberg. Der Günther hat unglaublich viele Talente. Der kann singen. Er kennt Kölsche Krätzja aus einer Zeit, wo es den Begriff Krätzja noch nicht ins Jahr ab. Günter Schwanberg ist Personaltrainer und Coach, Buchautor, Liedermacher und, was sie besonders auszeichnet, er ist der zweitbeste Stadtführer Kölns. Und weil er von sich selber sagt, Strunze soll man ja nicht, erwähne ich es, er hätte es nämlich nicht erzählt. Günther ist seit dem Jahr 2014 Severins Bürgerpreisträger. Das ist ein extrem renommierter Preis. Dieser Preis wird seit 1984 jährlich an eine Person oder Institution vergeben, die sich in besonderem Maße um die kölsche Sprache oder das Brauchtum verdient gemacht haben. Und Günther steht in einer Reihe mit anderen Preisträgern. Ich sag nur Wolfgang Niedecken, Tommy Engel, Marita Kölnert-Fussig-Julchen, Rolli Blinkfrinks und Ludwig Sebus. Das ist die Crème de la Crème in Kölle. Und wir sind froh, ihn heute mit jede Menge Honorar überzeugt zu haben, hier hinzukommen.
Ja, jetzt soll ich was sagen. Das ist meine Ansage gewesen hier. Ich glaube, die reden von einem anderen. Also ich heiße Günter Schwanberg und bin heute Abend für diesen Podcast gekommen und soll Fragen über Zollstock beantworten. Ja, jetzt geht's los hier.
Jetzt geht's los, zackig.
Ne? Dankeschön für diesen warmen Empfang.
Ja, bitteschön, gern geschehen, lieber Günther. Aber bevor wir anfangen, dem Günther Löcher in den Bauch zu fragen, muss ich ein paar persönliche Worte über diese wunderbare Kneipe sagen. Der Zollstocker Hof. Dieser Mikrokosmos des Fädels, dieser mystische Ort von Promille geschwängerten philosophischen Lebensweisheiten, ja, diese Kneipe begleitet mich schon etwas länger. Schon als kleiner Panz saß ich ganz fürre, da seht ihr eben dran vorbeigekommen, an der Theke und hab im verrauchten Gastraum Ölche gegessen und eine Fanta getrunken. Dann gab es vom großartigen Gottfaser aller Wirte aus Kölle, dem Jupp, Gott hab ihn selig, ne Heiermann für den Dattelautomaten. Zum guten Schluss schwangen die schweren dunkelbraunen Vorhänge auf und Peter Müller, alias de Müllers Ab, kam herein und leerte die Spielautomaten und Minge Heiermann war auch fort. Das waren absolut herrliche Zeiten, sagen wir mal, wunderschöne Kindheitserinnerungen, die man so hat und auch vor allen Dingen auch losgelöst aller Gedanken ans Kindeswohl, ne? Also Glücksspiel, Passivrauchen, was soll's, war halt früher so. Ne, da wurde im Auto geraucht, wenn man nach Spanien gefahren ist, alles kein Thema. Meine Eltern hatten hier einen Kegelclub, der hieß Unge Uns, haben hier fast Loven gefiert, mein Vater hat hier Skat gespielt und auch ansonsten so manchen Deckel rund gemacht. Als Zeitzeugin sitzt hier vorne meine Mutter, die kann das alles bestätigen und die hofft, dass ich jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudere. Mit anderen Worten, die zweite Generation Mausbach, also ich, steht jetzt Hebführer an der Tick. Und wer weiß, vielleicht irgendwann ja auch die dritte. Ne? Also der Yannick und der Luca, man weiß es halt nicht. Aus diesen sicher sentimentalen Gründen, ich gebe es zu, bin ich dem Zollstocker Hof sehr verbunden. Dass es den Zollstocker Hof überhaupt noch nach dem Tod vom Jupp gibt, haben wir nur einem zu verdanken und das ist dem Tugi. Tugi ist hier der Wirt, der ist gerade nicht da, aber der hört sich das wahrscheinlich nachher auch mal an. Ne? Ihm ist vielleicht das gar nicht so bewusst, ne? Aber er hat jetzt nicht nur eine Kneipe gerettet, weil ja ganz viele Fädelskneipen auch zumachen, sondern er hat auch ein Stück Zollstocker Fädelsgeschichte gerettet. Und das ist, finde ich, die grandioseste Überleitung zum Günther.
Mehr geht nicht an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir endlich dahin, weshalb ihr hier seid. Hat ein bisschen gedauert. Wir kommen zum Thema Zollstock, weil es ist relativ einfach erklärt, Zollstock ist ein Gliedermaßstab. Für die am Radio, die es nicht sehen können, ich halte gerade einen Zollstock in der Hand und nach diesem ist dieser schöne Stadtteil benannt, richtig?
Widerspruch hier. Ich zitiere mal einen großen Karnevalsredner, der gesagt hat, du findest in jedem Baumarkt einen Zollstock. Aber du findest nur in Zollstock einen Baumarkt. Oh. Recht hat der Mann. Jetzt wird es ein bisschen historisch. Nein, es ist eine, ja, ihr wisst das doch alle. Es ist nicht der Gliedermaßstab. Es ist eine alte Zollgrenze, die diesem Ort hier den Namen verpasste. Und ähnlich wie Bilderstöckchen drin hat Zollstock den ganzen Stock im Namen. Also ein kleines Zollhäuschen, was so ungefähr an der Grenze Bischofsweg, also von hier aus durch den neuen Pionierpark Richtung Zugweg, da in den Ländereien hat das Ding gestanden. Da wurde Zoll kassiert. Nicht also erst seit Donald Trump wird in diesem Land Zoll kassiert, sondern damals schon. Und wir sprechen jetzt vom Mittelalter, als die Erzbischöfe das Land hier draußen halt besaßen. Die Kölner Pfarreien hatten Ländereien hier draußen. Und die Kappesbauern, die in die Stadt zurück wollten, mussten entsprechend Geld abdrücken und mussten Zoll bezahlen. Ihr habt den Zollstock, den falschen Zollstock eben gesehen, aber ich kenne ja nicht nur jedes Haus in Zollstock, liebe Uli, ich kenne auch jede Wand in Zollstock, in jedem Haus. Wenn ihr
Mann ist so unbescheiden, das gefällt mir.
Wenn ihr gleich hier rausgeht, also ihr hier rausgeht und guckt mal rechts, und zwar in der zweiten Koje, da ist ein Bild von diesem Zollstock. Ist dir das schon mal aufgefallen, Frank?
Das ist mir schon mal aufgefallen, das war aber in meiner Jugend deutlich besser zu erkennen. Da liegt der Gilb und Nikotin von Abermillionen Zigaretten drauf.
Genau, so ist
aber,
es.
Aber liebe Podcast-Hörer, ihr könnt das Bild jetzt nicht sehen. Wir verlinken das in den Shownotes, da werdet ihr dieses Bild sehen.
Ist das ein Original?
Ja, also es gibt kein anderes. Ne? Insofern ist es da. Doch, es gab noch ein zweites großes Bild, das ist aber dann im Krieg zerstört worden, hier schräg gegenüber in der Schule am Rosenzweig, der modernsten Schule des Westens damals. Da hatte man das auch. Kein Zufall, weil Josef Rosenzweig, der hier als Rektor war und der sich ganz viel um die Ortsteilgeschichte gekümmert und bemüht hat, ich glaube, der hatte da die Finger im Spiel, dass der den wirklich echten, wahren Zollstock für Zollstock auch als Bild haben wollte. Also es geht um eine Zollgrenze und es geht nicht um das Ding, von dem gesagt wird, die Zollstocker nehmen das mit ins Bett, um morgens zu gucken, wie tief sie geschlafen haben.
So, dann springen wir ein paar Jährchen weiter und wollen ein bisschen über die Entwicklung von Zollstock sprechen. Da sind wir so im Jahre 1815, 1816 rum. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt als Zollstocker erstmal ganz stark sein. Denn an welche Bürgermeisterei sind wir denn damals angegliedert gewesen?
Mairie de Rondorf. Also die Bürgermeisterei Rondorf, vor allen Dingen mussten damals die Kölnerinnen und Kölner ziemlich tapfer sein, denn 1815, Franzosenzeit, davor war das ja, 1815 waren sie dann vertrieben. Aber als die Franzosen mal so Maßnahmen und sagten, wo hört denn diese Stadt auf und wo fängt denn der Rest der Welt an, da ist man auf die Idee gekommen und hat gesagt, ja, irgendwo muss es ja nun eine Grenze geben. Die Zollstocker bzw. die Kölner, die hätten diese Grenze sehr viel weiter nach Süden verlegen wollen. Aber die Franzosen haben geguckt und haben gesagt, ey, da war doch mal so ein Zollhäuschen, ja, am sogenannten Bischofsweg. Bischofsweg, ne, das war der Kerl, der den Zoll kassierte. Und dieses Zollhäuschen nehmen wir mal als Grenze an. Und von daher ging die Stadt Köln als alte Reichsstadt bis an ihre alte reichsstädtische Grenze. Und der Rest war dann eben außerhalb und damit bei Rondorf.
Wie viele Mann haben da gewohnt ungefähr damals, so ganz grob?
Ganz grob 5.
Ist ein bisschen genauer? 7. Wann taucht denn Zollstock überhaupt das erste Mal in irgendwas Urkundlichem auf?
Da gibt es ganz unterschiedliche Quellen, je nachdem, was du daran ziehst. Das eine ist das Telefonbuch von Grevens Adressbuch damals. Da ist etwa 1878, 80 in dem Dreh rum, da kommt das zum ersten Mal vor. 1877, glaube ich, ganz genau. Da wird davon gesprochen, dass es Ziegeleien gäbe, und zwar wo? In Zollstock. So, und das ist der erste. Nein, es ist nicht ganz der erste. Es ist eine junge Frau, die mit dem Namen Zollstock in Verbindung gebracht wird. Die heißt nach Einwanderern damals, die hier gearbeitet haben, und sie ist in der Immendorfer Pfarre getauft worden, und zwar 1870, und hinter ihrem Namen steht zum ersten Mal der Name Zollstock. Und damit haben wir es. Also urkundlich erwähnt im Kirchenbuch ist es dann tatsächlich 1870.
Ja, und das war die Anna Josepha übrigens.
Moro, genau.
Aber jetzt mal eine Quizfrage. Ihr seid ja alles Zollstocker, die hier sind, ne? Alle kennen sich aus, ne? Nein? Okay, Zollstocker mal kurz aufzeigen, bitte. Ja, okay, das ist eine ganze Reihe. Liebe Zollstocker, was ist eine Lichoa? Ist das A, ein Eisbecher bei Thunderbolt? Ist das B, ein Cocktail im Zollstocker Hof? Oder ist das C, ein Lehmbecker aus Liège? Das war zu einfach, ne? Günther, klär uns auf.
Die ersten, die, wie gesagt, hier siedelten und die hier Fuß fassten, waren Wanderarbeiter, die kamen aus Lüttich. Da war so das Zentrum des der Ziegelmanufaktur und die Preußen brauchten das Zeug. Das war einfach der Baustoff der Preußen. Guckt euch die Forts an, die wir hier auch noch haben, ne? Sowohl im Volksgarten als auch draußen im Grüngürtel, alles Ziegelbauten. Und von daher wurden die in Massen gebraucht. Das heißt, sie wurden aber auch in Massen produziert. Und zwar hier, da wo wir stehen, wurden sie produziert, gleich vor Ort, im Feldbrand. Und die das gut konnten, waren eben diese Ziegelbäcker aus Lüttich. Ganz angenehme Zeitgenossen, im Herbst verschwanden die wieder. Also ich weiß nicht, ob die junge Frau Moreau jetzt ein Halbwaise war, aber die Jungs waren in der Saison hier und dann waren sie wieder weg. Und weil sie eben aus Lüttich kamen und so eine Art Teilzeitliebhaber für viele junge Mädchen in Köln auch bedeuteten, nannten die ihren belgischen Liebhaber Minge Lichois. Valiejois war etwas zu schwer, also wurde das abgekürzt auf Minge Lichois. Die Kölner sagten auch, das war eine lame Konditor. Also irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Lichois klingt aber irgendwie schöner.
Stimmt schöner. Es hat natürlich auch die Folge gehabt, dass Zollstock sein Gesicht massiv verändert hat. Das heißt, hier wurden einfach Sand und Kies abgebaut mit der Folge, dass es hier aussah wie in einer Mondlandschaft. Brachgelände, Mulden, Erdhügel. Et war ein bisschen, hey, nicht so schön, war ein bisschen öselig, hey, oder?
Ja, aber dafür muss man ja sagen, wir hatten etwas, worüber heute Ressourcenkriege geführt werden. Wir hatten seltene Erden. Also auch wenn es Lehm war. Aber damals war das eine seltene Erde. Ja.
Quasi, ja. Und für 1.000 Steine kriegtest du 4 Pfennig. Also wenn du 1.000 Steine gelegt, getrocknet, aufgestapelt hattest, gab es 4 Pfennig. Es war selten wenig Geld, glaube ich, was für diese seltenen Erden gezahlt wurde.
Ja, gut, ist ja schon ein paar Jahre her.
Ja, okay.
Gut, Zollstock war jetzt ehrlicherweise ganz anders als heute, ne? So attraktiv, das war ein bisschen öselig, wenn man ehrlich ist, ne? Und es gab diese benannten 5 Einwohner. Hat sich denn die Einwohnerzahl dann wenigstens ein bisschen entwickelt mal?
Um die 200, 1888. Denn das ist das nächste große Datum, als Zollstock dann endlich Köln-Zollstock wird.
Also das heißt, die Eingemeindung war so ein bisschen der Startschuss, damit es hier losgeht.
Ja, so kann man es sagen. Das Umfeld war so, wie Frank gerade beschrieben hat, Mondlandschaft, sagen einige dazu. Man hätte hier Star Wars ohne großen Kulissenbau drehen können. Aber Fakt ist ganz einfach, die Preußen hatten Köln zur Festung ausgebaut, so weit, so gut. Die Kanonen schossen aber immer weiter. Das heißt, diese Stadtmauer und die davor gelagerten Forts, der innere Festungsgürtel, der war irgendwo nicht mehr sicher genug. Und dann baute man ab 1870er Jahre, baute man dann den äußeren militärischen Ring, den heutigen Militärring. Da hat man eine ganze Menge Voranlagen gebaut. Köln wurde zur größten Festung des Westens. Und dann hat man natürlich gesagt, auch das erinnert mich wieder an Donald. Da hat man natürlich gesagt, was wir schützen, das wollen wir ja auch haben. Also haben sie den Stadtbereich ausgeweitet bis zu der Linie, wo die Kanonen reichten, nämlich bis zum äußeren Grüngürtel, und haben dann 1888 mit einem Schlag Köln ziemlich groß gemacht und zur größten Stadt hier im deutschen Westen ausgebaut. Oder erstmal flächenmäßig gemacht. Später wurde es dann ausgebaut.
Wenn wir jetzt schon von Donald Trump sprechen, es gab auch den Elon Musk hier in Zollstock.
Wer hat es erfunden?
Ja. Wirklich, hier wurde es erfunden.
Ja. Hier wurde es erfunden. Am Hörninger Weg, Hausnummer 130. Andere sagen, es war so um die 200. Die Hausnummern heute sind wohl leicht verschoben. Der Mann hieß Heinrich Geist. Heinrich Ernst Geist oder Ernst Heinrich Geist, aber nicht Musk. So, und der hat ein Mobil erfunden, das sogenannte Dynamobil. Das war der erste Hybridmotor.
Und in Zollstock.
In Zollstock. Wer hat's erfunden? Ja. Wer hat's erfunden?
Gut, das war jetzt ein Riesentrümmer, aber...
Ja, der war auch... Die KVB hat da mal einen Bus von bestellt und hat gesagt, wir probieren das mal aus. Es war ein Ungetüm, also es war nicht wirklich zu bedienen. Man hatte vorne dann einen Verbrennermotor und dann trieb dieser Verbrennermotor eben diesen Dynamo an. Wenn ihr Dynamobil hier im Raum oder draußen an den Radiogeräten, es sind ja keine Radiogeräte, an den PCs, wenn ihr Dynamobil einfach mal bei Google eingibt, dann kommt ihr auf Heinrich Geist und ein Foto dieses Wahnsinnsautos. Ja, jetzt nicht gleich googeln, Leute. Ne?
Hier irrt der Günther übrigens durchaus auch an den Radiostationen. Wir grüßen die Hörer von Radio Altstadtwelle, weil unser Podcast wird auf Radio Altstadtwelle auch ausgestrahlt, also durchaus auch im Radio.
Ja. Das heißt, also 1901 hat der quasi das erfunden. Das war aber nicht der erste, glaube ich. Um mal ganz vorsichtig.
Ja, es gab ja Industrialisierung hier ohne Ende.
Ich möchte ja also nur
Bullig
sagen.
Und Co. Da ja, bitte schon jetzt. Ne?
Die ersten, die kommen, ist Flammersheim-Steinmann, Tapetenfabrik.
Ja.
Die haben hier dann sozusagen Welthandel nach Zollstock gebracht. Dann der vielleicht berühmteste Name, Julius Polig, so hieß er. PHB, Polig, Heckel, Bleichert später. Der kam aus Siegen und hat hier dann angefangen, seine Industrieanlagen aufzubauen. Drahtseilbahnen waren das für Erde und Kohletransport. Polig hat aber auch die erste Seilbahn auf den Zuckerhut gebaut. Also wenn man mit irgendjemand Strunze will in Zollstock, muss man immer erzählen, dass Polig hat die Seilbahn gebaut. Sie ist es nicht mehr. Sie ist es nicht mehr heute. Aber damals war sie es eben. Ne? Auf den Zuckerhut, die Seilbahn. Und dann gibt's das Hebezeugwerk Welter als großen Arbeitgeber. Die Firma Mikkeleit, die hat Heizungsanlagen gebaut. Zollstock war ein Industriegebiet. Und diese Firmen siedelten sich hier an, weil das einfach großes, weites, billiges Gelände war. Das war ausgeziegelt, man hatte noch ein paar Sandgruben und ansonsten war hier
Platz.
Ziemlich wenig. Platz, nennen wir Platz. Es Platz. Nennen wir es Platz.
Wie hat sich denn dadurch, ich sag mal so, die Bevölkerung verändert? Von der Kappesbure über der Ziegelei-Mitarbeiter?
Gut, da gibt's einen Unterschied zu heute. Heute würde keiner freiwillig nach Marsdorf ziehen, nur weil die Industrie oder die Firmen da nah sind. Aber damals war es eben so, es zogen Menschen nach Zollstock, die in den Fabriken arbeiteten. Ganz einfach. Nahe dabei und so fängt's dann an mit einzelnen Häuserblocks, zum Beispiel am Hünninger Weg oder was dann zum ersten Mal relativ geschlossen bebaut wird, ist die Hertha-Straße. Ist die Theophanostraße. Da geht's dann so langsam los in diesem heutigen Kerngebiet, sag ich mal, von Zollstock. Man plant eine Kirche, also Zollstock entwickelt sich zunächst mal dörflich. Zollstock entwickelt sich ganz langsam zum Vorort. Aber wer hier wohnt, sind in allererster Linie Fabrikarbeiter aus den Firmen, die hier nun halt sind.
Aber es gab ja noch ganz besondere Entwicklung. 1908 ist was ganz Besonderes hier passiert in Zollstock.
Ja, man versuchte die Interessen der Bürgerschaft zu vertreten und gründete einen Verein, einen Bürgerverein zum Wohle Zollstocks und der hier ansässigen BürgerInnen und Bürger, müsste man heute sagen. Aber damals war es eben nur ein Bürgerverein. Josef Rosenzweig, da ist er wieder, der hatte den sozusagen erfunden und hat gesagt, ich möchte was tun. Zollstock verdient es, auch auf der Landkarte erwähnt zu werden und insofern hat er sich engagiert, hat Leute dazugeholt und hat den Bürgerverein gegründet.
Die haben sich dann, kann man durchaus applaudieren.
Wer ist denn?
Ist es denn jetzt der älteste Bürgerverein Kölns oder nicht?
Longerich, glaube ich. Ne? Es gibt so, der Schönste ist es auch.
Mit den schönsten Menschen definitiv. Ja.
Also der hat auf jeden Fall das schönste Wappen.
Ja? Da ist ja der Zollstock drauf.
Ja, ist der Zollstock drauf. Aber wer hat denn dieses...
Lass das nochmal rumgehen
Wer hat denn dieses wunderschöne Wappen entworfen? Frage der Woche.
Frage der Woche, genau.
Also jetzt nicht die, die hier aus dem Bürgerverein sind, die wissen das alle. Wer hat dieses Zollstock-Logo entworfen?
Ich wähle den Joker und sage Günther Schwanenberg, 1901.
Mit Window Color.
Also der Name ist ja schon dreimal gefallen, da könnte man drauf kommen. Ne? Das war alles genau, das war damals so alles in einer Hand. Also dieser Mann, der war omnipräsent, der war in vielen politischen Ämtern auch unterwegs. Also es war so ein Tausendsasser und der hat tatsächlich auch dieses Wappen entworfen. Später hat man gesagt, naja gut, okay, so richtig ist das Wappen jetzt aus Sicht der Heraldik nicht. Dann ist es von, ich glaube, Steimel hat es nochmal bearbeitet und hat es dann sozusagen heraldisch. Karl-Heinz Steimel, der nachmalige oder später jetzt dann auch vormalige Vorsitzende des Bürgervereins, der hat es nochmal überarbeitet und heute ist es so, wie es ist.
Also nur damit auch nur der Vollständigkeit, damit es erwähnt wird, heute zu Gast ist einer der Nachfolger von Rosenzweig und von Steimel. Wir begrüßen Uli Bauer, ehemals Bürgervereinsvorsitzender hier in Zollstock.
Herzlich willkommen.
Und die Zollstocker, die waren nicht nur damals gut organisiert, nicht nur heute gut organisiert, sondern damals auch. Und da gab es diese wilde Geschichte mit der Straße bauen. Wie war das dann?
Ja, irgendwo steht, Zollstock sei der einzige Stadtteil, der seine Straßenbahn selbst bezahlt hat. Das ist toll. Das muss man nicht glauben, man kann nicht jeden Wigger erzählen. Es kommt häufig vor. Es glaube ich, gibt keinen Zeitungsartikel über Zollstock, wo nicht drin steht, am Rande mindestens mal. Also das ist der Stadtteil, der die Straßenbahn selbst bezahlt hat. Es ist nicht ganz richtig. Also es ist nicht ganz richtig. Vor allem, wenn man die Geschichten mal alle nebeneinander legt, das habe ich hier in der Broschüre 111 Jahre Köln-Zollstock für den Bürgerverein nochmal getan.
Auch die werden wir übrigens in den Shownotes verlinken, damit alles nochmal nachlesen können.
Und überprüfen, ob das richtig ist.
Was wir hier schwade, ne?
Ja. So, und diese Bahn, ja, sie wurde gefordert, sie wurde aber nicht von den Bürgerinnen und Bürgern gefordert und auch schon gar nicht bezahlt, sondern von den Industriebetrieben, die hier waren und die ein günstiges Transportmittel für ihre Arbeitenden brauchten. Und die KVB, die war damals ein bisschen vorsichtiger als heute. Also wenn die Geld in die Hand nahm, dann hat die erstmal gefragt, ist denn auch die Finanzierung gesichert? Heute läuft das ja ein bisschen andersrum. Und aber seinerzeit hat man, ja, nur gestern Abend Rat, mehr sage ich mal nicht. Ne? Da ging es auch nicht um 50.000 Mark. Also am Anfang waren es auch nur 30.000, dann haben die Zollstöcke gesagt, schaffen wir. Dann hat man auf 50.000 erhöht. Und die sind gesammelt worden, die sind zusammengekommen, aber jetzt nicht von den Zollstockern, auch wenn in den historischen Texten steht, die Zollstöcke waren es. Es waren die Industriebetriebe, die eine Bürgschaft gegeben haben und haben gesagt, da ist das Geld und wenn es überhaupt nichts wird, dann macht ihr keine Miesen, liebe KVB. Also damals hießen sie ja noch nicht wirklich KVB. Aber das war der Grund, warum heute noch erzählt wird, die haben das Ding bezahlt. Es war eine Bürgschaft für ein Darlehen und wenn man mit Vertretern der KVB-Historie mal spricht oder mit der KVB selbst, dann sagen, das war damals üblich. Also wenn wir Schienen legen mussten, ziemlich weit nach draußen, dann war klar, dass wir da auch versucht haben, Sicherheiten zu bekommen. Kann man aber gern erzählen. Zollstock ist tatsächlich der einzige Stadtteil, der seine Straßenbahn mit 50.000 Mark, 50.000 Goldmark, 50.000 Reichsmark, 50.000 D-Mark, 80.000 D-Mark, also es ist alles schon in der Presse gewesen, bezahlt hat. Sucht euch was aus.
Aber für 100.000 hätten wir auch eine U-Bahn gekriegt.
Ja, 100.000 Millionen, so ungefähr.
Ja, und die wäre jetzt noch nicht fertig.
Diese Bahn, das ist übrigens auch noch ein Beleg dafür, diese Bahn fuhr ja erstmal nicht bis Südfriedhof. Diese Bahn endete an der Abzweigung des Kalscharer Wegs. Da war die Gaststätte Ettelt und die hatten auch eine Metzgerei nebenan, das war praktisch. Die Bahn fuhr bis dahin, der Schaffner konnte aussteigen, sich ein Bierchen trinken und ein
Würsche esse,
wollte ich sagen. Was ist für ein Bierchen trinken? Also der konnte da Pause machen, sagen wir mal ganz neutral. Und dann legte der den Hebel um, ging von dem vorderen Führerstand auf den hinteren. Die hatten ja noch keine Scheiben vorne und hinten. Und dann fuhr die Bahn wieder zurück. Und erst später fuhr die Bahn dann durch bis zum Südfriedhof, als man ziemlich sicher war, dass sich in Zollstock dann auch einiges täte. Aber am Anfang nur bis dahin. Fun Fact am Rande. Ihr wisst noch, dass die Linie 12 über viele, 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 viele Jahre ja nach Zollstock-Südfriedhof fuhr. Also es scheint so eine Art Gleichbedeutung zu geben zwischen Zollstock und Südfriedhof.
War ein bisschen Schmerz.
Was schmerzt, aber sicher.
Muss man nicht so ernst nehmen.
Aber mit der Erweiterung der Linie war der Südfriedhof sozusagen das Top-Ziel im Kölner Süden. Ja.
Und mit dem Südfriedhof endet auch diese Folge unseres Podcasts vom Köln-Ding der Woche. Liebe Freunde, bleibt uns gewogen. Nächste Woche gibt's dann die nächste Folge. Und wir werden weiter den Günther löchern und werden ihn fragen, was denn Zollstock im Krieg gemacht hat. Und vor allen Dingen, was uns besonders interessiert, wie es mit Zollstock in Zukunft weitergeht. Vielen Dank, das war das Köln-Ding der Woche und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss zusammen.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok, da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.